Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, jedenfalls im Podcast. Die Örtlichkeit ist heute eine andere aus organisatorischen Gründen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mein Gegenüber und mich. Und mein Gegenüber ist Thorsten Lieder, den wahrscheinlich sehr viele Menschen kennen, aus vielerlei Gründen. Es ist nicht etwa nur die Bremer Gastrogemeinschaft, wo er Geschäftsführer ist. Es ist auch nicht seine Hauptarbeit als, ich habe gelesen Fast-Food-Manager. Ich weiß nicht, ob das stimmt, auf jeden Fall im Weserstadion tätig. Das können Sie vielleicht gleich noch erläutern. Sondern Sie sind auch politisch aktiv in der SPD. Wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt in Osterholz, genau. Früher mal in Horn, kann das sein? Man weiß ja nicht, ob es viele Thorsten-Lieder gibt. Genau, und Sie sind da im Vorstand, im Ortsverein, auch im Vorstand und im Beirat eben aktiv. Ne? Also wenn man Sie daher, das sind so die Sachen, woher man Sie kennen könnte, oder?
Das ist richtig. Ich bin nicht mehr im Vorstand der SPD, aber ich bin Beiratsmitglied und Sie haben das richtig abgedeckt. Das sind
und?
Die Bereiche.
Sie haben mal oder machen das noch den Comedy Club organisiert, den Comedy
Nein,
Club
on Tour. Das mache ich seit 15 Jahren, glaube ich.
Das haben Sie
mehr.
Aber eine Zeit aber lang,
vier,
fünf Mal, glaube ich, gemacht.
Ich habe die Künstlerinnen und Künstler begleitet, das war ein Riesenspaß.
Ah ja.
Und, aber aus zeitlichen Gründen habe ich das dann irgendwann sein lassen.
Und sind Sie auch der Thorsten Lieder, der früher mal in der PDS war?
Ganz, ganz früher bin ich auch dort mal gewesen. Jugendsünde, würde ich bald sagen.
Da aber können wir noch drüber reden, weil wir gucken ja immer, ich gucke natürlich, wir bereiten uns vor, auch wenn das Gespräch seinen eigenen Verlauf nehmen darf. Und dann gucken wir natürlich auch im eigenen Archiv. Und Sie haben sehr viele Einträge. Das liegt aber vor allen Dingen an Ihrer Tätigkeit als Geschäftsführer der BGG, der Bremer Gastrogemeinschaft, weil die Pandemie, Corona, dadurch ist die überhaupt zustande gekommen, diese Gastrogemeinschaft, auf jeden Fall da sehr viel berichtet worden ist. Aber so die allerjüngsten Artikel, die stehen in Zusammenhang mit der PDS und danach sofort, glaube ich, mit dem... Die ältesten Artikel.
Ja,
was habe ich
genau.
gesagt? Die jüngsten Entschuldigung,
gesagt,
natürlich die ältesten Artikel, haben Sie absolut recht. Mit der PDS, aber dann mit Aktionen gegen die Schließung des Horner Bads. Da waren Sie auch ziemlich aktiv.
Genau.
Und dann eben Ihre Tätigkeit da schon im Beirat. Kurz gesagt, eigentlich müssten Sie sehr vielen Menschen bekannt sein, den Gastronomen in Bremen ganz bestimmt. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich auch wirklich, so ein bisschen erzählen zu dürfen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch was zu erklären.
Das ist sehr gut. Ihre PDS-Vergangenheit müssen Sie allerdings nicht erklären. Erklärungsbedürftig finde ich, die Bremer Gastrogemeinschaft hat sich gegründet wegen Corona. Da haben Sie, den Gastronomen ging schlecht, Lockdown, vorher gab es schon Einschränkungen oder Auflagen, Gästelisten mussten geführt werden. Dunkel kann man sich ja noch dran erinnern, obwohl es einem jetzt vorkommt wie aus einer anderen Zeit. Aber die BGG gibt es ja immer noch.
Das ist richtig.
Obwohl
also wir
Corona
sind
ja nicht mehr... Gibt es noch, aber nicht mehr so, natürlich von Lockdown keine Rede mehr sein kann oder von Gästelisten.
Wir sind ein Pandemieprodukt, tatsächlich sozusagen. Es ging darum, die ersten Corona-Verordnungen kamen heraus und niemand konnte die so richtig lesen und verstehen. Und vor allen Dingen gab es ja immer wieder neue. Und in meinem Beruf im Weserstadion bin ich auch zuständig in dem gastronomischen Bereich für Arbeitssicherheit, Hygiene und all diese Bereiche. Und dann kam irgendwann Oliver Drei zu mir und sagte, du, können wir da nicht mal was zusammen machen, um den Gastronominnen und Gastronomen das zu erklären, was da jetzt eigentlich genau passiert und drin steht. So bin ich zu diesem Konstrukt gekommen. Und als wir das erste Mal dann anfingen, mit der Politik zu sprechen über bestimmte Maßnahmen, kann man ja schlecht sagen, wir sind eine Facebook-Gruppe, also sind wir ein Verein geworden,
ja, genau.
Der eigentlich vorhatte, sich nach der Pandemie wieder aufzulösen. Aber dann waren wir so gut in den verschiedenen Bereichen und hatten so viele Mitglieder, dass die Auflösung gar nicht mehr in Frage kam. Und deswegen gibt es uns jetzt immer noch mit anderen Schwerpunkten.
Sie sind, ich glaube, Sie waren anfangs 200 Mitglieder, aber ich glaube, so gegen Ende, zu Ende der Pandemie hatten Sie schon 400 Mitglieder. Das heißt, Sie sind noch gewachsen, obwohl diese ersten Erklärungssachen gar nicht mehr so nötig waren, oder?
Naja, wir waren in der Pandemie am Ende dann um die 400 Betriebe. Wir sind mit 63 gestartet auf der Gründungsversammlung. Und jetzt schweben wir immer so um die 400. Es gibt Schließungen, es gibt wieder neue Öffnungen, es gibt Übernahmen. Und da ist sehr viel Musik drin. Also es verändert sich wirklich täglich immer noch. Aber so um die 400 Mitgliedsbetriebe haben wir nach wie vor.
Auf Ihrer Homepage kann man lesen, dass die Gastronomie keine Lobby hat und dass deswegen ein Grund ist, die BGG zu gründen. Jetzt sage ich, wie keine Lobby? Es gibt doch die DEHOGA, die hat ja auch einen eigenen Landesverband.
Es gibt den DEHOGA und der DEHOGA ist natürlich eine... eine Lobby für die Gastronomie und die Hotellerie. Mhm. Wir haben damals bei der Gründung wahrgenommen, dass es sehr hotellastig war und dass es sehr um große Gastronomien ging. Und die kleinen 1-, 2-, 3-Mann-Betriebe hatten nicht so eine starke Lobby. Und das war der Grund, uns zu gründen. Am Anfang hatten wir auch sehr viele Reibungspunkte miteinander. Das darf man nicht verheimlichen. Aber in der Zwischenzeit arbeiten wir sehr gut zusammen und machen auch viele gemeinsame gute Projekte.
Der DEHOGA hätte natürlich lieber die Mitglieder aktiv bei sich, ne, als noch ein Konkurrenzverein sozusagen. Oder was war das Problem?
Das war sicherlich am Anfang so. Das ist ja immer so, wenn ein neuer Player aufs Feld kommt sozusagen. Aber in der Zwischenzeit, glaube ich, werden wir gar nicht mehr so sehr als Konkurrent gesehen, sondern wir können uns gegenseitig voranbringen. Und das machen wir auch in der Zwischenzeit tatsächlich. Das ist nicht nur so dahergesagt, relativ gut. Wir haben eine gemeinsame Kampagne zur Fachkräftegewinnung gemacht, die auch unterstützt wurde von der Bremer Wirtschaftsförderung. Wir machen jetzt so ein Job-Turbo, nennt sich das, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit. Da gibt es schon sehr viele Berührungspunkte und wir haben uns gegenseitig die Hörner abgestoßen.
Ah ja. Sie sagen, es gibt, jetzt sind Sie ein Verein, der die Interessen der Gastronomie, auch der Kleingastronomie vertritt. Was sind, es gibt Probleme, das weiß ja jeder, aber was ist denn, wo liegen denn Ihre Schwerpunkte?
Naja, große Betriebe, ich fange mal andersrum an. Bei großen Betrieben ist es so, die haben so einen Typen wie mich. Mhm. Der kümmert sich um einen bestimmten Bereich und ist für Hygiene, Arbeitssicherheit und sowas zuständig. Wenn du aber nur ein 2-, 3-Mann-Betrieb bist, dann musst du Hygienefachbeauftragter, Rechtsanwalt, Personaler, weil du ja auch Verträge abschließen musst und so. Du musst viele Dinge auf Psychologe womöglich sein. Und hast gar nicht mehr so den Rücken frei für den eigentlichen Kern der Aufgabe. Mhm. Das ist ja in der Pandemie besonders deutlich geworden. Da musstest du ja auch noch Sicherheitskraft sein an der Tür, um irgendwas zu kontrollieren und so weiter. Und da versuchen wir ein bisschen Hilfestellung zu geben. In einem Betrieb muss es immer jemanden geben, der betrieblicher Ersthelfer ist. Man muss richtig kalkulieren können und halt nicht nur schauen, der Nachbar verkauft sein Bier für 3,70, also nehme ich mal 3,60, sondern man muss auch mal schauen, woran liegt das eigentlich? Und da versuchen wir Hilfestellung zu geben, Einkaufspolitik oder aber Sicherheitsbeauftragte mit der Berufsgenossenschaft Termine auszumachen, Verordnung nach wie vor zu lesen, wenn die Lebensmittelüberwachung kommt und irgendetwas kritisiert, da haben wir gerade Betriebe, die nicht muttersprachlich deutsch sind, die manchmal gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und jetzt habe ich hier einen Riss in der Fuge und deswegen bin ich unhygienisch. Ja, ja. Was soll das denn? Und da versuchen wir wirklich Hilfestellung zu leisten und aufzuklären und zu unterstützen.
Das heißt, die Kraft dieses Vereins ist, dass die Mitglieder transparent sind und sich gegenseitig unterstützen, statt sich als Wettbewerber zu sehen?
Genau. Das ist übrigens auch etwas, was sich im Rahmen der Gründung der BGG verändert hat. Früher sind in Krisensituationen alle auf eine Bühne gegangen und wenn die Krise vorbei war, sind sie wieder auseinandergegangen und jeder hat sein Ding gemacht. Das hat sich ein bisschen verändert. Man guckt jetzt schon darauf, dass man wirklich auch zusammen bleibt, zusammen agiert. Die Konkurrenz ist natürlich immer noch da, logischerweise, aber lange nicht mehr so stark und man unterstützt sich auch. Das wird schon deutlich, dass das ein Fortschritt ist.
Die Zeiten sind ja auch hart. Ich habe in der Welt vor 4 Tagen oder so gelesen, Gastronomiesterben, 48.000 Schließungen in 4 Jahren und Kreditreform, die das sozusagen die Zahlen zur Verfügung gestellt hat, die haben gesagt, die Welle hat gerade erst begonnen. Ist das auch typisch für Bremen?
Das ist, würde ich sagen, auch typisch für Bremen, ja. Wir haben, ich habe das eingangs gesagt, täglich Veränderungen. Kleine Betriebe schließen, gerade Gastronominnen und Gastronomen, die älter sind, überlegen sich, investiere ich jetzt nochmal oder das, was ich verdient habe, behalte ich das für meinen Ruhestand über und ich verkaufe meinen Laden, kriege noch einen bestimmten Abstand und damit komme ich gut über die Runden. Das ist das eine. Aber auch Betriebe, die vielleicht schon 1 oder 2 Läden haben, überlege ich, kaufe ich mir noch einen dazu oder warte ich lieber erstmal ab, weil wir noch nicht genau abschätzen können, wie diese Situation eigentlich ist, auch durch die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer. Wo kommen wir am Ende eigentlich raus? Da sind wir ja sozusagen noch in einem Experimentierfeld. Aber es schließen Läden als Beispiel, das kann ich so sagen, Aberger Hof macht dicht nach vielen, vielen Jahrzehnten. Solche Eckkneipen wie die Flusshexe in der Neustadt oder Frankies Vogelnest in Walle, die sehr, sehr gut besucht waren immer. Da haben die Betreiberinnen und Betreiber jetzt gesagt, wir hören auf. Also nicht, weil sie pleite sind, sondern weil sie gesagt haben, das, was wir jetzt noch übrig haben, behalten wir erstmal für uns, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall sind die Zeiten hart, ne? Das eine ist eben Mehrwertsteuer, die man nicht einfach eins zu eins unbedingt an den Gast weitergeben kann, weil der Gast ja unter hohen Lebenshaltungskosten leidet. Personalmangel ist das zweite Thema. Ich glaube, viele leiden auch unter hohem bürokratischen Aufwand. Was ist so das, was dem Gastronomen überhaupt und wahrscheinlich auch in Bremen das Leben schwer macht? Oder ist es noch was anderes?
Naja, zum einen ist es, das haben Sie gerade gesagt, der Fachkräftemangel. Also die Situation ist ja schon so, dass durch die Pandemie viele die Gastronomie verlassen haben und irgendwo anders angeheuert haben.
Vor allem
haben.
Servicekräfte, glaube ich, ne? Oder auch Köche und sowas.
Naja, vielerlei. Ah, also ja. Viele Bereiche durchaus schon. Dann sind dann zu anderen Bereichen gegangen, die nicht geschlossen wurden, die weitergearbeitet haben. Daimler ist da so war ein großer Konkurrenz für uns, wo viele Menschen hingegangen sind. Und da ist es relativ schwierig gewesen, die auch zurückzugewinnen. Das hat zum einen natürlich was damit zu tun, dass wir ungünstige Arbeitszeiten haben, dass wir auch in der Vergangenheit, das muss man zugestehen, nicht so gute Löhne gezahlt haben, wie wir vielleicht gekonnt hätten. Das hat sich verändert aber in der Zwischenzeit. Und das ist ein Bereich, mit dem wir zu kämpfen haben, aber auch mit bürokratischen Hürden tatsächlich. Jetzt gerade ist das Jobcenter auf uns zugekommen und wir wollen zum Beispiel daran arbeiten, dass wir nicht deutsche Menschen schneller in die Gastronomie bekommen, dass man auch mal guckt, was gibt es für Fördermaßnahmen, um erstmal zu schauen, passt man zueinander, kann man miteinander arbeiten. Das ist schon Erfolg. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Wir hatten teilweise höhere Hürden in Bremen, zum Beispiel was das Sprachniveau betraf, als das in Niedersachsen der Fall war. Das scheint sich jetzt aber zu verändern und das ist gut.
Ist ja auch absurd, ne? Es gibt Menschen, die möchten gerne arbeiten. Es gibt Menschen, die brauchen jemanden zum Arbeiten. Und solche Auflagen stehen dazwischen und hindern das, zumal viele Menschen ja auch an der Arbeit die Sprache lernen können, ne?
Genau.
Man kann nicht alles vielleicht machen.
Ja, aber in der Gastronomie lernt man es tatsächlich am besten, weil man viel mit Menschen zu tun hat. Und mein Lieblingsbeispiel war immer, es gab jemanden, der hat Fusion Kitchen oder macht Fusion Kitchen und wollte unbedingt zwei Portugiesen einstellen, die langjährige Erfahrung hatten. Stimmt gar nicht, keine Portugiesen, sondern aus Lateinamerika, die Portugiesisch sprachen. Und die durften sozusagen hier nicht anfangen, weil sie nicht nachweisen konnten, in welche Berufsschule sie gegangen sind, weil es in dem Land gar keine Berufsschule gab. Und damit hieß es, es sind keine Fachkräfte.
Ach, verstehe.
So, und da haben wir sehr lange dran baggern müssen, bis das möglich war. Das ist dann gar keine Absicht von den Behörden oder dem Gesetzgeber, sondern das ist manchmal halt nicht so genau gemacht, wie man es eigentlich
das
machen müsste. Und dann muss man erstmal nacharbeiten.
Aber es klingt auch sehr deutsch, ne? Weil das ist ja so, dass jetzt die Bundesregierung darum ringt, das alles zu vereinfachen, damit eben mehr Menschen, die sowieso schon hier sind, hier arbeiten können und auch Menschen hierher kommen, damit sie hier arbeiten können aus anderen Ländern. Ja. Herr Heil reist ja sogar in der Gegend herum, um Pflegekräfte anzuwerben. Das ist das eine Thema, worüber wir ein, zwei Mal berichtet haben, ist wahrscheinlich nicht das Riesenthema, aber ich habe gerade gelesen, dass irgendein Restaurant, natürlich nicht in Bremen, inzwischen, wenn man einen Tisch reserviert, die Kreditkarte einfordert, damit, wenn die Leute nicht kommen und den Tisch reserviert haben, damit denen was abgezogen wird, was man gut verstehen kann, die sogenannten No-Shows. Das scheint sich ja auch das scheint ja häufiger zu passieren. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob Leuten das einfach, dass sie denken, ist mir egal, jetzt habe ich mich doch anders entschieden, dass Menschen viel kurzfristiger entscheiden. Ist das wirklich so ein Problem, dass man als Gastronom davon nicht begeistert sein kann, wie ein Arzt übrigens auch nicht, wenn man einen Termin nicht wahrnimmt, ne, also einfach nicht erscheint? Das kann man sich ja gut vorstellen.
Es war ein größeres Problem in der Pandemie, wenn wir nur bestimmte Tische überhaupt hinstellen durften. Und da war es ja durchaus so, wenn ein Tisch dann nicht belegt war, dann hat man draufgelegt am Ende des Tages.
Weil man sowieso so wenig Platz hatte.
Weil man so wenig Platz hatte, so wenig Tische hatte und dann nicht wusste, kann ich den jetzt noch vergeben oder was passiert da überhaupt. Oder es gab eine Reservierungspflicht ja eine Zeit lang und dann konntest du den halt nicht nochmal eben frei vergeben, wenn diese Reservierung nicht wahrgenommen wurde. Jetzt ist es immer noch ärgerlich. Für kleine Läden sicherlich auch teilweise existenziell, wenn man diesen Tisch.
Und das hat doch auch zugenommen, oder?
Würde ich so nicht sagen.
Ach so,
die Gesellschaft an sich wird ja teilweise ein bisschen unsolidarischer, glaube ich, kann man so sagen. Und das spiegelt sich dort auch wieder. Was ärgerlich ist, wenn es um Weihnachtsfeiern oder Feiertage geht, dass Menschen manchmal in drei, vier Restaurants Tische reservieren, um dann am Ende zu gucken, wo gehe ich denn hin?
Tatsächlich?
Ja, das wissen wir daher, weil wir einmal die Situation hatten, dass zwei von diesen Restaurants einen und denselben Betreiber hatten. Der sagte, aber die haben doch schon nebenan gebucht.
Ja.
So, und da ist sowas mal aufgeflogen. Und das ist dann echt Mist, wenn es um 20, absolut. 25 Plätze geht. Und da gibt es auch verschiedene Maßnahmen. Eine ist es, eine Reservierungsgebühr zu nehmen und eine Anzahlung zu nehmen oder was auch immer. Das muss aber jeder Betrieb für sich entscheiden.
Man macht das nicht gerne, weil man sich damit nicht beliebt macht, ne? Weil Leute, also ich glaube, die Sorge ist ja, dass man jemanden abschreckt, der sagt, wieso kann ich hier nicht, ich kann ja überall anders auch reservieren, ohne irgendwie zu bezahlen. Das ist, glaube ich,
also das, was Sie gerade berichtet haben, dass man eine Kreditkarte sozusagen, das ist ja schon schwierig, weil es gibt ja auch Menschen, die gar keine Kreditkarte haben.
Ja, genau.
Und da macht, das ist ja schon wieder ein sozialer Aspekt. Also da würde ich einfach von abraten, das würde ich tatsächlich nicht tun.
Naja, das war vielleicht gehobene Gastronomie. Ich weiß das jetzt nicht so genau. Es gibt ja immer so Einzelfälle. Es gab doch auch mal ein Restaurant, ich weiß nicht mehr, wo das war. War das in Berlin, wo keine Kinder mehr erlaubt waren?
Ja, das war, glaube ich, auf irgendeiner Ostseeinsel.
Oder auf einer Ostseeinsel, genau. Es gibt ja immer Menschen, die irgendwie, oder Gastronomen, die eben auch besondere Maßnahmen ergreifen. Immerhin hat er von sich reden gemacht. Die Frage ist ja, ob das überhaupt durchzuhalten ist. Und
unsere Mitgliedsbetriebe sind nicht gleichgeschaltet. Da kann jeder machen, was er möchte.
Ist ja auch richtig.
Das ist so. Aber wir kennen diese Problematiken, aber das ist, muss immer unterschiedlich je nach Laden betrachtet werden.
Mhm. Auch das Thema Müll und Sicherheit, Kriminalität ist zumindest in manchen Stadtteilen ein Thema, damit haben Sie sich auch befasst. Wie würden Sie denn die Lage jetzt einschätzen? Es, glaube ich, geht vor allen Dingen um die Innenstadt, die Gastronomen in der Innenstadt, im Viertel und natürlich am Hauptbahnhof. Wie ist die Lage?
Uns ist es wichtig, und das sagen wir immer wieder, dass wenn man Spielregeln erlässt, das haben wir auch in der Pandemie übrigens schon gesagt, dann muss man auch dafür sorgen, dass diese Spielregeln umgesetzt werden. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, der muss zumindest mittelfristig vom Feld gestellt werden, um mal in der Sportlersprache zu bleiben. Und das findet an der einen oder anderen Stelle nicht statt. Das hat in der Pandemie nicht stattgefunden. Und das findet jetzt auch in bestimmten Situationen im Rahmen der Kriminalität nicht statt. Wenn ich in der Zeitung lese, dass ein junger Mann irgendwie, ich kann jetzt die genaue, knapp unter 100 Straftaten hat und keine Konsequenzen daraus spürt, dann ist es ein Problem. Mhm. Und das regt dazu an, einfach, ja, mir passiert ja nichts, irgendwie einfach weiterzumachen. Und ich bin ja nun wirklich kein Law and Order Politiker in meiner Welt. Aber da muss was passieren. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir die Spielregeln einhalten und dass jeder die Konsequenz spürt, wenn er es nicht tut.
Für Gastronomen ist das dann schwierig, wenn die Leute sich da nicht mehr hintrauen. Ob nun zu Recht oder nicht, also ob es nun wirklich eine gefährliche Ecke ist oder nicht. Es liegt ja am individuellen Angstgefühl sozusagen. Aber dann wird es schwierig, ne?
Naja, klar. Das ist in der Innenstadt der Fall, das ist im Viertel teilweise der Fall, wo Kolleginnen und Kollegen alleine gelassen werden mit der Situation. Und das wirkt sich natürlich auf die Gäste aus.
Oder die Bediensteten haben abends Angst abzuschließen oder so, ne?
Gerade wenn es kleinere Betriebe sind, wo man alleine ist oder wo man zu zweit ist. In den größeren, dann geht man halt gemeinsam nach Hause so oder so etwas. Ja, aber auch das spielt eine Rolle. Wie übrigens auch die Parkproblematik in bestimmten Bereichen. Wenn es immer weniger möglich wird, in bestimmten Quartieren zu parken, wird das für Gastronominnen und Gastronomen, die spät abends nach Hause müssen, nach Ladenschließung auch schwierig. Mhm. Ist etwas, was wir mit der ehemaligen Verkehrssenatorin sehr intensiv diskutiert haben.
Aber eine Lösung gibt es da nicht, oder?
Naja, die Lösung war ja erstmal, dass sie nicht mehr im Amt ist. Und damit hat sich das ja erstmal nach hinten verschoben.
Ja, aber mit der neuen Senatorin haben Sie da noch nicht drüber weiterfahren.
Naja, das Thema ist ja nicht mehr so aktuell, wie es damals noch der Fall war.
Da sah es zumindest aus, als ob das aufgesetzte Parken zum Beispiel strikter unterbunden
wurde. Naja, Anwohnerparken war zum Beispiel im Findorfer Bereich ein sehr großes Problem, wo es dann hieß, wenn so ein großes Veranstaltungsunternehmen, was da ansässig ist, auf einmal nur noch für Mitarbeiter zwei Parkplätze haben sollte, aber über 40 Mitarbeiter hat, dann wird es schwierig.
Ja.
Das ist nicht, also ich rede nicht dagegen, dass man über Individualverkehr nachdenkt und dass man ökologischer und nachhaltiger denkt. Aber man muss das immer auch zu Ende denken und nicht mal eben kommen und sagen, das machen wir jetzt. Und dann bessern wir permanent nach.
Ja. Was ist denn Ihre Forderung an die Bremer Politik? viele Sachen, also was Bürokratieabbau betrifft, da kann der rot-grün-rote Senat ja nicht allzu viel machen. Es sei denn, es gibt besondere Bremensien, die sie einhalten müssen. Aber ansonsten, was sind so Ihre Forderungen? Also das eben mit Kriminalität haben Sie natürlich schon gesagt, ne? Dass Sie da hoffen, dass da was unternommen wird. Im Viertel gab es ja Klagen von Händlern und Gastronomen. Da scheint sich tatsächlich was getan zu haben durch Polizeipräsenz.
Jetzt speziell zu diesem Thema Sicherheit oder im Allgemeinen?
Genau, allgemein.
Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass die Politik in Gänze in Bremen, was Koalition und Opposition betrifft, zu wenig miteinander redet. Mhm. Und zu wenig auch guckt, was ist wirklich am Ende die beste Lösung. Das ist jetzt in der Finanzfrage, was ArcelorMittal betrifft und so, ja erstmalig passiert. Jetzt habe ich gelesen, dass es auch für die Geno da einen Vorschlag der Christdemokraten gibt. Und das finde ich einfach wichtig. Man darf aus meiner Sicht nicht den Fehler machen, so wir sind jetzt hier die Regierungsmehrheit und wir ziehen das jetzt mal auf Teufel komm raus alles durch, sondern Politik kann nur funktionieren, wenn man immer und immer wieder um die beste Lösung ringt, und das erwarte ich über Koalitionsgrenzen hinaus.
Eine große Koalition auf so einer politischen Ebene, die sich nicht darum kümmert, wer regiert und wer nicht regiert.
Es hat ja im Parlament irgendwann mal den Ausspruch gegeben, warum tun Sie das so, wenn die Opposition hat gefragt, wenn Sie das doch richtig finden, was wir hier sagen, warum sitzen Sie das dann nicht um? Und dann war die Antwort, weil wir es können. Und das ist
von der SPD die Antwort?
Aus der Koalition. Ich weiß es nicht.
Achso, ich dachte, wenn Sie eigene Partei gewesen wäre.
Nein, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Und das finde ich ungehörig.
Ja.
Das ist keine souveräne Politik. Und da finde ich wirklich, dass man immer wieder um die beste Lösung ringt. Und wenn die Opposition eine gute Idee hat oder eine gute Lösung, dann muss man das mit einpflegen. Das schafft auch wieder mehr Vertrauen bei der Bevölkerung.
Auf jeden Fall hat das so was Großkoalitionäres bei den wichtigen Fragen, ne? Also bei den richtig existenziellen Fragen für Bremen wäre es ja sowieso gut, alle einzubinden, ne?
Bremen ist eine Hansestadt. So, das heißt, Bremen war immer weltoffen, humanistisch, Bremen war liberal. Und das heißt, dass Kaufmannschaft und Politik immer gut zusammengearbeitet haben. Und wenn man sieht, dass es jetzt ja in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren oftmals so war, dass die Handelskammer auf die Politik losgegangen ist und dass man sich wirklich gefetzt hat, dann scheint das nicht mehr immer so der Fall zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist für so eine Stadt oder so ein Bundesland wie Bremen, dass man da mehr aufeinander zugeht.
Was sagen denn Ihre Parteigenossen dazu?
Zu mir oder
zu dieser Position?
Die kennen meine Position. Mhm. Da sind nicht alle begeistert von, aber ich habe meine Position, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten da auch nicht geändert. Also meine Genossinnen und Genossen wissen, wie sie mit mir umgehen müssen. Und auch gerade in meiner Funktion als Geschäftsführer der Bremer Gastrogemeinschaft war es ja nicht immer so, dass wir einer Meinung waren. Mhm. Aber ich glaube, die es wissen müssen, können damit umgehen und wissen, dass wir auch alle immer Rollen spielen. Mhm. Wichtig ist, dass wir, wenn es darauf ankommt, diese Rollen auch verlassen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Mhm. Und und wenn jemand so richtig böse mit mir ist, dann kann ich damit auch umgehen.
Erzählen Sie mal von Ihrem Broterwerb, Fastfood-Manager im Weserstadion.
Ich bin der Abteilungsleiter für den Public-Bereich oder Fastfood-Manager, wie man das nennt, allerdings nur noch bis zum Sommer. Dann endet diese Periode, weil es ein neues Catering-Unternehmen im Stadion geben wird. Ich bin da zuständig bei den 42.500 Zuschauern, die wir am Spieltag haben, für 38.500, die nicht im VIP-Service-Bereich sind, sondern alles, was unten an den Outlets, an den Countern, an den Bierwagen ist, das koordiniere ich.
Das ist ja eine Höllenaufgabe, oder nicht?
Ja, das am Spieltag ist es, am Ende frage ich oft, wie ist denn ausgegangen, weil man anhand des Nebelhorns höre ich zwar, wenn wir ein Tor schießen, aber das gegnerische Tor kriege ich manchmal nicht mit, und dann kann es durchaus sein, dass ich denke, wir führen 2-0, wir liegen aber in Wirklichkeit 3-2 zurück.
Ja, ja.
zu solchen Situationen kommt es manchmal, aber es macht einen riesigen Spaß, weil wir mit jungen Menschen zusammenarbeiten, mit ganz, ganz tollen, kreativen Menschen aus ganz, ganz vielen Nationen, mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten auch. Ne? Wir haben Menschen, die ein Handicap haben, wir haben Menschen, die nicht so gut unsere Sprache sprechen, wir haben Menschen, die Mütter oder Hausfrauen, die sagen, wenn mein Kerl am Wochenende zu Hause ist, dann gehe ich mal lieber arbeiten. So in so einer Gemengelage sind wir da zusammen und das ist ein ganz toller Job, der echt Spaß macht.
Aber man muss nervenstark sein, ne? Weil wenn da so ein Tausende von Leuten sind und die wollen jetzt alle in der Pause eine Bratwurst oder ein Bier. Das ist schon, ich meine, das ist unheimlich gut organisiert. Man sieht, dass das schnell geht. Alles andere würde ja auch nur zu großem Chaos führen. Aber das ist schon ein Höllenjob, oder?
Ja, aber wir sind gut. Wir haben das gut vorbereitet. Wir organisieren jeden Spieltag immer wieder neu. Wir gucken, was für ein Wochentag ist. Wer ist der Gegner? Wie wird das Wetter sein? So, dadurch ändert sich ja das Kaufverhalten der Gäste.
Das heißt, sie haben dann auch mehr Personal da, wo sie halt...
Personal haben wir immer bis zur Oberkante, alles was geht. Wir wissen, so und so viele Positionen sind zu besetzen. Aber es ist eine Frage der Vorbereitung. Ne? Also, es kann noch so warm sein, wenn der Freimarkt losgeht, müssen wir Glühwein haben. So, das ist zum Beispiel so eine Geschichte.
Das wusste ich
und,
gar nicht.
Das muss man alles berücksichtigen.
Dann sind Sie natürlich traurig, wenn das im Sommer endet, oder?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie solche Lizenzen vergeben werden. Das ist wahrscheinlich eine Ausschreibung.
Das wird ausgeschrieben.
Genau.
Es hat jemand anders die Ausschreibung gewonnen. Ich hätte auch da bleiben können. Ich habe mich gerade heute Morgen entschieden, das nicht zu tun, sondern eine neue Herausforderung anzunehmen. Und,
können Sie schon verraten, welche?
Das möchte ich noch nicht tun.
Aber es ist im Bereich Gastronomie für
auf jeden Fall bleibt das
Catering
in der Gastronomie.
Oder?
Ja, hat auch was mit Catering zu tun. Aber da müssen wir im Einzelnen noch mal gucken. Das ist noch nicht ganz sprungreif. Ich finde das schon traurig, weil es eigentlich gar keinen Grund gab. Ich glaube, es ging da um Geld, aber die Entscheidung müssen wir akzeptieren.
Ja.
Und das tun wir natürlich auch.
Wie viele Jahre waren Sie da jetzt im Weserstadion?
Ich habe 15 Jahre da gearbeitet.
Das ist schon ganz schön lang. Hat sich da eigentlich was verändert, was Ihren Bereich betrifft in diesen 15 Jahren? Werden die Kunden ungeduldiger, werden sie unfreundlich?
Naja, erstmal ist es immer mehr geworden. Also es ist ja nochmal umgebaut worden in verschiedenen Jahren. Die Counter sind, also die Outlets sind größer geworden. Wir haben von Bargeld auf bargeldlos umgestellt. Das heißt, der Prozess ist nochmal schneller geworden.
Ja, das stimmt.
Das gab es alles schon. Wir merken auch, dass auch da sozusagen dieses Verhalten aus der Pandemie heraus sich auch auf die Fußballfans übertragen hat, sie werden manchmal ungnädiger.
Was ich finde, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aus der Pandemie übertragen hat, dass um 22 Uhr man die Bürgersteige hochklappen kann. Ich habe das Gefühl, dass nach der Pandemie, dass die Leute viel früher, die gehen vielleicht noch essen, aber viel früher ist Schluss. Also das nach 22 Uhr ist sozusagen, im Viertel wird es natürlich anders sein, aber in vielen Gegenden ist es da wirklich schon, da begegnet man nur noch den Leuten mit Hund vielleicht oder zwei, drei Fahrradfahren. Aber finden Sie das nicht auch, dass irgendwie alles sich nach vorne verschoben hat?
Ich bin ja jetzt ja auch schon über 50, das heißt nach 22 Uhr mache ich mich auch schon so langsam bettfertig, deswegen kann ich da gar nicht
aber
so genau
Sie
mitreden.
Aber das hören Sie doch bestimmt vom Kollegen.
Nee, gar kann
nicht.
Ich so gar nicht Interessant. Bestätigen.
Also ich hab den Eindruck, dass das, was früher länger aufgehabt hat, ist, liegt vielleicht auch an eingeschränkten Öffnungszeiten, das weiß ich gar nicht.
Das kann natürlich sein, dass dadurch, dass wir einen Fachkräftemangel haben, dass die Situation so ist, dass man das genau steuern muss. Manche haben einen zweiten geschlossenen Tag, andere schließen nach hinten hin. Eher, weil sie nach der zweiten Runde, nach der zweiten Besetzung des Tisches sagen, so jetzt machen wir Feierabend. Das kann schon so sein, aber dass sich das Gastverhalten da verändert hat. Ich habe im Gegenteil eher das Gefühl, dass was draußen betrifft, sich einiges verändert hat. Die Menschen sitzen mehr draußen, auch wenn es nicht mehr ganz so warm ist.
Ja, das stimmt. Ich habe immer gedacht, das wäre schon typisch bremisch, dass kaum, dass nur ein kleiner Sonnenstrahl, dass die Leute schon auf dem Marktplatz sitzen. Ne? Das ist dann wird die Saison so eingeleitet und dass sie sehr lange draußen sitzen. Das stimmt. Sie gehören einer Gruppe an, habe ich gesehen bei Facebook, die nennt sich die Thekenschlampen. Stimmt das? Was ist das? Das sind ja keine Thekenschlampen, schätze ich mal, oder das, was man sich vielleicht darunter vorstellen könnte.
Ich glaube, das ist, ach Gottchen, das ist, glaube ich, eine Gruppe von Mitarbeitern in der Gastronomie. Und wenn jemand irgendwie kurzfristig einen Job sucht oder sowas,
dann wie so eine Jobbörse.
Das ist wie so eine Jobbörse und die hat sich halt einen coolen Namen gegeben.
Ja, also einen ironischen Namen natürlich gegeben, genau. vielleicht noch zu ihrer zu ihrem Engagement in der Partei, ihrer, wie Sie es vorhin im Vorgespräch schon gesagt haben, ihrer Jugendsünde bei der PDS. Und wenn ich das auch richtig gesehen habe, sind Sie Freimaurer, Distrikt, wie nennt man das noch?
Distriktmeister.
Distriktmeister der der Großloge der alten freien angenommenen Maurer von Deutschland. Der alten freien und angenommenen Maurer von Deutschland. Stimmt das?
Das stimmt.
Ja. Vielleicht erstmal zur PDS. Sie waren nicht lange bei der PDS, ne?
Ich bin Gewerkschaftsfunktionär. Also ich habe ja bei der Post eine Ausbildung gemacht
und hier
bin in Delmenhorst.
Ah ja.
Und bin dann Jugendvertreter hier in Bremen geworden und war dann freigestellt in der Oberpostdirektion an der Kurfürstenallee als Jugendvertreter für den gesamten Weser-Ems-Bereich. Und war, dann ist man natürlich junger, wilder, politisch Interessierter auch. Und so bin ich damals bei der PDS gelandet, als die sich dann, ich bin 94 nach Bremen gezogen, ich glaube 95 haben die sich gegründet. Und dann bin ich da mit reingerutscht, weil das schon cool war, revolutionär war. Sie hatten, die Sozialdemokraten waren da ja schon so ein bisschen verknöchert damals und da macht man als junger Mensch irgendwie was anderes, so ein bisschen mehr Revolution. Ich will das nicht entschuldigen oder sowas, aber das war auch eine coole Zeit. Wir haben tatsächlich das ein oder andere bewegt. Wir haben mit der Gewerkschaftsjugend und übrigens auch den Jusos und so schon coole gemeinsame Projekte gemacht und haben mal Türen vom Arbeitsamt zugemauert oder Fußstapfen oder so, alles Dinge, die schon verjährt sind. Das kann man jetzt ja auch so erzählen. Aber nachher war das nichts mehr, weil die PDS zumindest zu der damaligen Zeit doch sehr DKP-lastig war. Und das hat mich damals auch dazu veranlasst, da die Segel zu streichen.
Aber wenn Sie sagen, das will ich nicht entschuldigen, aber muss man das tatsächlich entschuldigen? Ich finde nicht, dass man das entschuldigen muss.
Manche Positionen, die ich damals hatte, hätte ich heute nicht mehr. So will ich es mal formulieren. Aber das hat was mit dem Reifungsprozess zu tun.
Das ist ja bei vielen jungen Leuten. Schon zwischen Jusos und SPD sieht man ja, dass da auch, ich weiß gar nicht, jetzt ist es nicht mehr so extrem, aber in Bremen war es auch mal extremer, dass die ja auch sowieso schon einen anderen schon einen dogmatischen Ansatz oft haben. Ne?
Ich will das mit dem Entschuldigen nochmal erklären. Also ich finde, dass zum Beispiel Claudia Bernhardt und Christina Vogt hier in Bremen eine gute Politik machen. Tatsächlich, dass die als Senatorinnen eine gute Figur machen. Aber mit solchen Menschen wie Sarah Wagenknecht oder dem Ernst oder Dieter Dehm würde ich heute nichts mehr zu tun haben wollen, weil die halt echt schräg sind. Und das ist sozusagen das, was ich so ein bisschen meine.
Ja, der Umgang mit der SED oder mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte ist schwierig.
Oder auch die Frage des Umgangs mit des Ukraine-Krieges heute und so weiter, das ist ja schon schräg.
Ja, es ist eine Position, ne? Der muss man sich nicht anschließen.
Ja, aber also eine falsche Position.
Ja. Aber das stimmt, aber man muss bei der SPD muss man ja auch nicht mit allem einverstanden sein und sind sie ja wahrscheinlich auch nicht.
Ne? Aber ich habe dann festgestellt, dass da einfach auch langfristig die größere Schnittmenge ist. Ich bin kein Parteisoldat, überhaupt nicht. Ich würde behaupten, dass ich in jeder Partei, die in der Bürgerschaft vertreten ist, Menschen habe, mit denen ich gut umgehen kann, mit denen ich mich auch austausche. Und das macht, glaube ich, auch mich so ein bisschen aus.
Können Sie sich denn da mehr vorstellen, zum Beispiel ein Mandat in der Bürgerschaft?
Das habe ich mal angestrebt, aber ich glaube, dass ich da letztlich nicht zu geeignet bin, weil man dazu viele Kompromisse eingehen muss und dieser Koalitionszwang, das, was ich vorhin gesagt habe. Ich wäre immer jemand, der, glaube ich, eher gucken würde, wo liegen die Gemeinsamkeiten, als irgendwas durchzudrücken.
Also ein Pragmatiker einfach.
Wenn man das als pragmatisch betrachtet, pragmatisch ist es ja einfach, eher auf seine Mehrheit zu setzen.
Nee, pragmatisch ist es ja, die beste Lösung und dann zu sagen, ist mir jetzt egal, ob die CDU das vorgeschlagen hat oder nicht. Ich will einfach nur, dass es eine Lösung gibt. Ne?
Genau, deswegen, also ich strebe das nicht an, schließe es aber generell auch nicht aus.
Sie sind ja jemand, glaube ich, der sehr direkt ist, ne? Also Sie...
Sagt man mir nach, ja.
Sie machen aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, sondern sagen... Weiß ich, und poltern vielleicht auch mal los. Also mir ist das jetzt nicht aufgefallen, weder irgendwie in einem Interview, aber Sie sind direkt.
Das ist ja ich tue, was ich sage und ich sage, was ich tue, so formuliere ich das mal. Und das mache ich auch, wenn ich weiß, ich habe Gegenwind.
Das ist aber nicht die beste Charaktereigenschaft für einen Politiker.
Ich finde schon. Eigentlich
theoretisch schon, aber ja. In der Praxis werden Sie das ja nicht so viel.
Ja, finden. Aber ich bin ja kein Politiker, der darauf angewiesen ist, sein Leben lang mit Politik Geld zu verdienen, sondern ich habe ja was Ordentliches gelernt. Ich habe nicht einen Tag in meinem Leben war ich arbeitslos und von daher kann ich mir das erlauben.
Apropos nicht einen Tag arbeitslos, wenn jemand, der hier zuhört, 35 ist und im Moment nicht weiß, was er machen soll, wie ziehen Sie den in die Gastronomie? Kann man mit 35 noch eine Ausbildung machen? Würden Sie jemanden nehmen oder sogar mit 45 eine Kochausbildung? Würden Sie das jemandem raten und sagen, mach das, das ist toll?
Wenn er dazu Lust hat und wenn er eine Affinität dazu hat, natürlich. So, man muss aber wissen, ne, wenn man eine Ausbildung macht, und das ist ja tatsächlich so, dass die Ausbildungsvergütung in Bremen für Köche und Leute in der Gastronomie gar nicht schlecht ist, auch wenn es
ist das so?
Gewerkschaften gibt, die da was anderes behaupten, ist diese...
Also, im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen vor allen Dingen wahrscheinlich. Ne?
Man hat, der Nachteil ist natürlich, man muss dann arbeiten, wenn andere Freizeit haben.
Ja, man muss so. Am Wochenende und
abends aber das Alter spielt da keine Rolle. Man muss es mögen. Und man wenn würde, jemand älter ist und sagt, ich möchte was versuchen in der Gastronomie, dann soll er mich anrufen. Meine Nummer steht im Internet unter Bremer Gastrogemeinschaft. Dann finden wir was für ihn.
Das gilt wahrscheinlich auch für Servicekräfte, Restaurantleitung und was da alles so...
Für alles, ist, was alles sich unter gesucht. Diesem Dach der Gastronomie bewegt sozusagen.
Gibt es da eine Altersgrenze? Würden Sie mich auch nehmen?
Klar. Also Lehre, gastronomisch.
Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Aber eine Lehre wird man ja mit, ich bin 61, eine Lehre wird man da nicht mehr machen können? Oder meinen Sie, das wäre sogar möglich, dass er mit 61 noch eine Lehre macht?
Ja, man muss natürlich gucken, wo man noch hin möchte und so weiter.
Ja,
aber man muss
drei Jahre dauert die, ne?
Ja, aber man muss ja nicht unbedingt eine Ausbildung machen, um in der Gastronomie, wenn Sie als Küchenhilfe dazukommen oder wenn Sie als Serviceleiter... Ja, Küchenhilfe,
da muss man keine Ausbildung haben, das stimmt schon.
Wir finden sicherlich... irgendetwas, wo sie dann auch Lust zu haben. Mit 61 noch eine Ausbildung, also warum nicht, wenn man es möchte? Aber die Frage ist, ob es auch einen Nutzen hat.
Ja, genau. Darf man eigentlich als Koch arbeiten, wenn man kein Koch ist?
Als Jungkoch, als Hilfskoch, da gibt es genaue Formulierungen. Dann,
aber ich dürfte keine Formulierung an. Wie nennt man das denn? Ich dürfte kein Küchenchef wahrscheinlich sein, ne?
Da haben Sie mich jetzt echt auf den falschen Fuß erwischt, weil da verändert sich auch immer wieder was. Also auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Ich finde es aber wie übrigens in jedem Handwerksberuf schon wichtig, dass man weiß, was man tut. Ich bin kein Freund davon, dass man immer mehr da aufweicht. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass man jetzt auch Friseurmeister werden kann, ohne vorher irgendwie, da muss man so eine kurze Prüfung ablegen und gut ist. Das finde ich nicht richtig.
Mhm. Da gab es ja lange Diskussionen, ne? Auch ob jemand, der kein Meister ist, ausbilden darf, ob er sich selbstständig machen darf. Ja. Da gab es ja auch ziemlich viel Bewegung. Ja, ich weiß nicht, ob ein ambitionierter Hobbykoch und ein Koch ist halt ein Unterschied. Da fängt es nämlich an mit Hygiene- und Arbeitsschutzvorschriften. Ne? Davon hat ja der auch toll kochen kann, Hobbykoch überhaupt keine Ahnung. Der macht das halt zu Hause und wenn er sich den Finger schneidet, dann macht er ein Pflaster drum oder ein Handtuch und macht halt weiter. Ne?
Ich habe gelernt, Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb. So, das ist meine Ausbildung. Und dann bin ich irgendwann in die Gastronomie gekommen und habe mir das alles selber, ich habe eine Betriebsleiterausbildung dann noch gemacht und so weiter und habe mir das alles angeeignet. Und das kann man lernen. Das ist also alles kein Teufelswerk, sondern das kriegt man hin, auch in einem etwas höheren Alter noch.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja. Kommen wir vielleicht noch auf Ihre Freimaurer, auf Ihre Loge. Ich habe schon mal mit Kai Stürenberg, den Sie wahrscheinlich auch kennen, aus dem Wirtschaftsressort geredet, der ist auch Freimaurer. Und für mich ist das ja immer noch ein Buch mit 7 Siegeln. Ne? Erzählen Sie mal erstmal, was sind das für welche, die Großloge Alte, Freie und angenommene Maurer von Deutschland?
Das ist relativ schwierig und sperrig. Ja. Tatsächlich, wir sind eine humanistische Loge. Es gibt verschiedene Logenarten. Es gibt tatsächlich christliche Logen und es gibt humanistische Logen. Ich gehöre einer humanistischen Loge an, wie übrigens Kaiser Friedrich auch, ne? War auch Logenmitglied. Und deswegen ist es schön, dass es hinten links beim Kaiser Friedrich heißt. Das ist eine Verbindung zwischen dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm und also Kaiser Friedrich und mir. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Die Frage war jetzt, was das ist oder was wir...
Wie viele Mitglieder haben Sie? Das ist ja für viele, also eine lange Zeit, glaube ich, waren die wirklich so ein Closed Shop, ne? Die, also inzwischen hat sich das geändert. Ne? Die machen schon PR-Arbeit oder laden auch zum Tag der offenen Tür, glaube ich, und erzählen von ihrer Arbeit. Eine Zeit lang hatte ich zumindest den Eindruck, aber ich habe mich da auch nicht vertieft, weil die meisten Logen sind doch noch Männervereine, glaube ich. Ne?
Es gibt auch Frauenlogen, es gibt gemischte Logen, es überwiegend Männerlogen genau. Tatsächlich.
Also da ich habe da nie irgendwie Einblick gehabt, aber man so richtig in der Öffentlichkeit stehen sie, glaube ich, trotzdem nicht. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Wir sind kein Geheimbund, sondern wir sind eine diskrete Gesellschaft, weil sich dort Menschen treffen, die sich sonst im Alltag selten begegnet wären. Unsere Aufgabe ist ein bisschen durch Arbeit an sich selbst, dafür zu sorgen, die Gesellschaft, in der man lebt, durch Arbeit an sich selbst ein bisschen besser zu machen. Und wir glauben, dass das dadurch gut funktioniert, indem wir uns gut miteinander austauschen und auch vielleicht von denen lernen oder uns etwas abgucken, von dem wir sonst nicht so viel gewusst hätten. Da kann ich den Bogen nochmal zur Politik spannen. Mhm. Ich habe vorhin gesagt, man muss immer um die beste Lösung kämpfen, auch mit den anderen Parteien zusammen. Und ich glaube, das ist eine freimaurerische Tugend, dass man da sagt, wir gucken über die Grenzen der Parteipolitik, über die Grenzen der Konfession hinaus und suchen eine beste Lösung für die Gesellschaft, in der wir leben.
Und wieso diskret?
Naja, weil es immer ein bisschen schwierig ist, wenn man offen man begegnet sich nicht oder man wäre sich nicht begegnet in der Öffentlichkeit. Und in meiner Loge sind zum Beispiel Brüder, so nennen wir uns, die aus den verschiedensten Berufszweigen kommen, die aus den verschiedensten politischen Hintergründen kommen, die unterschiedlichen Religionen angehören. Und wenn wir das alles offenlegen würden, dann hätte man viel zu viele Abwehrkämpfe auch in der Welt draußen zu führen. Was hast du mit dem zu tun? Und das
Ach,
ist ja sonderbar.
So schlimm
darum,
ist es.
Darum geht es einfach, ja, dass wir uns gerne miteinander entwickeln müssen. Eigentlich jeder für sich selbst, aber doch miteinander. Und das ist der einzige Grund, nicht weil wir die Weltherrschaft an uns reißen wollen, wie es ja immer heißt, sondern weil wir in einem geschützten Raum miteinander umgehen wollen. Und da, wenn man das weiß, da ist ein geschützter Raum, da habe ich die Möglichkeit, ich zu sein, da habe ich auch einfach mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Dinge, die ich nicht verstehe, offen zu legen, ohne dass mir in der profanen Welt dadurch eine Gefahr droht. Das ist der Hintergrund eigentlich.
Aber ich weiß gar nicht, warum man das nicht einfach so auch machen kann. Im Wartezimmer beim Arzt zum Beispiel.
Naja, aber das kriegen Sie doch mit, wie die Gesellschaft sofort draufhaut.
Aber dann ist das ja so, dass mit der Toleranz es eben doch nicht so weit her ist. Ne?
Das ist so, aber wir arbeiten hart daran, dass das besser wird.
Ich meine auch in Bremen, ne? Wenn man sagen würde, was gibst du dich mit dem ab, der macht doch das und das oder ist doch das und das. Das ist schon.
Ich muss
sind ja auch oft Klischees, ne? Weil man kennt
ja das ist
ja
auf der einen Seite, aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich in meiner Loge bin und da ist es zum Beispiel so, dass jeder auch immer wieder mal dran ist, einen Vortrag zu halten zu einem Thema, das dann auch hinterher womöglich nicht diskutiert wird, sondern man nimmt einfach das auf, was der Gegenüber sagt, kaut auf diesen Knochen eine Woche rum oder 14 Tage und dann überlegt man sich an der einen oder anderen Stelle, da könnte er ja vielleicht doch recht gehabt haben. Mhm. Und dann fängst du ja auch immer an, deine eigene Position ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Und das tut man nicht öffentlich, sondern an diesem Knochen rumkauen, bei dem Beispiel will ich bleiben, da muss man ja erstmal mit sich selber fertig werden, dann nochmal zurückgehen, vielleicht nochmal nachfragen. Und das können wir in diesem Kreis von Menschen, die sich das einander zubilligen, sehr gut tun.
Mm. Man wird ja auch nicht einfach so Freimaurer. Ich kann ja nicht angestiefelt kommen und sagen, hallo, ich möchte hier mitmachen.
Im gewissen Sinne schon. Es gibt Gästeabende, da kann man so ein bisschen reinschnuppern und schauen, was machen die da eigentlich.
Aber sie nehmen ja nicht jeden. Man muss da ja reinpassen, sonst wäre man ja wie so ein Sprengkörper.
Genau, sind eine Zuwahlgemeinschaft. Das heißt, da wird nicht mit einer einfachen Mehrheit abgestimmt, sondern alle, die am Ende mitbestimmen, da gibt es es darf nur sehr, sehr wenige Gegenstimmen geben. Mhm. Aber das kriegt man ja im Laufe, so eine Gästezeit dauert mindestens ein Jahr. Mhm. Und da kriegen ja beide Seiten gut mit, ob man zueinander passt. Und es gibt ja auch unterschiedlich gewachsene Logen. Dadurch, dass man ja auch jemanden mitbringt. Man schaut, Mensch, der könnte zu uns passen. Den spricht man dann vielleicht einmal an. Man kann über sich selber immer sagen, dass man Freimaurer ist. Man sagt es aber nicht über andere. Der ist übrigens auch einer.
Ja, ja, so, genau.
Das ist so der Hintergrund. Und
haben Sie auch so einen Ring?
Ich habe auch so einen Ring, aber
den tragen Sie nicht.
Den trage ich gesagt, manchmal.
Daran erkennt man Freimaurer. Ne? Ich würde,
ist das da, so? Den nee, kann ja.
Ich dachte immer, daran würde man die erkennen. Und da gibt ist auch so ein, sieht man auch, welche Loge das, glaube ich, ist. Ne?
Das ist nicht der Fall.
Ach so, ich dachte, das wäre so. Aber ein bisschen geheimnisvoll ist es doch, ne?
Es ist anders, weil wir, also viele, die zu uns kommen oder auch auf Gästeabenden waren, schätzen besonders die Diskussionskultur. Man lässt sich aussprechen, man hört einander zu. Es geht am Ende nicht darum, dass abgestimmt wird über irgendetwas, sondern man muss es auch ertragen, wenn jemand womöglich eine andere Position hat. Und das unterscheidet uns zum Beispiel vom politischen Alltag.
Na, das unterscheidet leider von den sozialen Netzwerken und einem ganz großen Teil des Diskurses, wie er sich gerade abspielt. Ne?
Genau so ist es.
Das ist natürlich viel wert. Wenn Sie das in die Gesellschaft streuen könnten, das wäre natürlich toll.
Und das passiert, wenn man also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich bin jetzt seit etwas unter 20 Jahren Freimaurer, hat man mir schon gesagt, Mensch, du hast dich irgendwie verändert. Woran liegt denn das? Also die mich vorher schon kannten. Und das ist, glaube ich, weil ich dieses immer wieder einander zuhören, miteinander in den Diskurs zu kommen, das habe ich dort gelernt.
Ja, das ist natürlich viel wert, muss man wirklich sagen. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin angesprochen worden.
Ah ja, von Bekannten sozusagen.
Von jemandem, der einer Loge angehört.
Das war nicht in der Familie oder so, das könnte ja auch sein.
Der das Gefühl hatte,
dass sie, das passt. Für sie ist.
Genau. Und ich war am Anfang tatsächlich auch skeptisch, ne, weil ich natürlich auch viele von diesen Gruselgeschichten gehört hatte.
Ich habe gar keine Gruselgeschichten gehört, nur so ist eher mysteriös.
Genau, aber der mich angesprochen hatte, den kannte ich halt lange und wusste, das ist ein cooler Typ. Und wenn der dabei ist, kann das so falsch nicht sein. Und das hat mich, neugierig war ich natürlich auch. Und so bin ich da gelandet.
Diese heißt jetzt Alte, Freie und Angenommene?
Ja.
Maurer, was hat dieser Name irgendeine Bedeutung? Kann mir das da irgendwas sagen?
Frei steht natürlich für Freimaurer und an- und aufgenommen heißt, man wird in eine Loge aufgenommen, aber angenommen für die Weltbruderkette, das heißt für die gesamte Freimaurerei. Und deswegen ist man auf- und angenommen.
Ah ja, wissen Sie, wie viele Logen es in Bremen gibt? Es gibt einige, glaube ich, ne?
Ich müsste jetzt eben durchzählen, eigentlich müsste ich es genau wissen.
Auch untereinander hat man auch.
Ja klar, wir sind eine Weltbruderkette. Wir besuchen uns einander weltweit übrigens. Ja. Also wenn ich ins Ausland reise oder in eine andere Stadt, versuche ich dort auch immer eine Loge zu besuchen.
Ja.
Und das ist toll. Man fühlt sich immer gleich irgendwie wie zu Hause.
Ich glaube, man hilft sich da auch sehr.
Weil diese Spielregeln überall die gleichen sind.
Genau, man hilft sich auch. Ne? Wenn Sie in einer anderen Stadt sind und irgendwie Hilfe brauchen, können Sie auf Ihre Weltbrüder sozusagen zählen.
Naja, das ist ja Teil vom humanitären Handeln. Das ist, also ich habe ein Beispiel, ich bin mal in Österreich, in Wien gewesen, und da hat mich ein Bruder, meine Frau und mich, ein Bruder zwei Tage durch die gesamte Stadt geschleppt und alles gezeigt. Das war schon großartig, weil das wirklich ein Fachmann war.
Ja, das
also
ist toll.
Und so passiert das auch andersherum. Wenn jemand nach Bremen kommt, aus einem anderen Land, dann das hat ja gar nicht so sehr mit Hilfe zu tun, sondern man freut sich, dass jemand hinzukommt,
oder wie man das nennt, ne?
Dass das wieder ein Baustein mehr ist.
Wie viele Logen gibt es ungefähr, so Pi mal Daumen?
In Deutschland?
In Bremen.
Lassen Sie mir eben rechnen. 11 oder 12.
Das ist ganz schön viel.
Also im Bundesland Bremen.
Ja. Liegt das was mit der Hansestadt zu tun? Ist das
Wir hier? Haben alte Traditionen. Ne? Das ist tatsächlich so. Gerade dort, wo Seefahrt war, wo Menschen viel zusammengekommen sind, hat sich das sehr stark entwickelt. Kaufmannschaft, ne? Frei, wo also der Klerus nicht ganz so groß war, da hat sich sowas schon entwickelt.
Eine letzte Frage noch. Was machen Sie, um auszuspannen? Wenn Sie zum Beispiel nach so einem Fußballspiel, wenn Sie da gar nicht mal mitgekriegt haben, wie es gestanden hat oder wie das ausgegangen ist, dann haben Sie es erfahren. Was machen Sie, um runterzukommen oder auszuspannen?
Meine Frau und ich, wir gehen gut und gerne essen, tatsächlich. Ich lese oder Hörbücher, das ist etwas, um auszuspannen. Aber auch dieser Austausch mit Menschen, sich immer nicht stehen zu bleiben, sondern sich immer weiterzuentwickeln, sich immer wieder wirklich eigentlich bin ich gar nicht jemand, der so gut Ruhe haben kann. Mhm. So. Aber nicht stehen zu bleiben und immer wieder was Neues aufzunehmen und darüber nachzudenken und da etwas auch mitzunehmen, das ist für mich auch Entspannung. Mhm. Und ich bin seit kurzem Großvater.
Ah, ja.
Und das ist natürlich ganz großartig.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Was ist es denn? Ein Junge, ein Mädchen?
Ein Mädchen.
Ah ja. Wie alt?
Im Oktober geboren.
Ah ja, dann dauert es noch ein bisschen, bevor sie auch durch die Gegend schaukeln, tragen,
schwingen. Ja, habe ich schon gemacht. Das ist schon cool. Wir mögen uns auch tatsächlich. Also sie hat nicht rumgeknittert, als sie mich das erste Mal gesehen hat. Wohnt weit weg im Ruhrpott. Ah, also wir sehen uns nicht ganz so oft, aber so auf die Entfernung kriegt man schon eine Menge mit.
Aber die Zeiten, wo sie richtig rumjagen und so richtig Action ist und so, das kommt natürlich noch, ne?
Wenn die anfangen zu laufen. Ja, aber da freue ich mich auch schon drauf, irgendwie mit Süßigkeiten vollstopfen und wieder zurückgeben.
So. Das finden die Eltern ja immer besonders, aber die Kinder finden es immer gut. Das ist bei allen Großeltern so, glaube ich. Ja, Herr Lieder, das waren meine Fragen. Herzlichen Dank.
Ja.
Vielen Dank. Oder haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen?
Nö, eigentlich ist es.
Dann auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.